Silber. Der Apfel fiel nicht weit vom Stamm, auch wenn er seinem toten Vater inzwischen ähnlicher sah als seinem Großvater. Natürlich. Orpheus griff in den Beutel an seinem Gürtel. Na, warte, Prinzlein, dachte er. Wenn dieses Buch kann, was ich denke, werde ich mir ein paar böse Überraschungen für dich ausdenken. Jacopo streckte ihm die Hand hin und Orpheus ließ eine Münze mit dem Bild seines Großvaters hineinfallen. Die kleine Hand blieb auffordernd geöffnet. »Ich will drei!« Orpheus ließ ein ärgerliches Knurren hören und Jacopo drückte das Buch noch fester gegen die Brust. »Gieriger kleiner Bastard!« Orpheus ließ zwei weitere Münzen in die Kinderhand fallen und Jacopo schloss hastig die Finger. »Das ist für einen Tag!« »Einen Tag?« Oz stapfte auf sie zu. Die Zehen ragten ihm aus den Stiefeln. Er brauchte ständig neue für seine Elefantenfüße. Ach was, sollte er ruhig für eine Weile barfuß gehen.
»Hör, euer Zelt ist fertig!«
Jacopo stopfte die Münzen in den Beutel an seinem Gürtel und hielt Orpheus mit gönnerhafter Miene das Buch hin. »Drei Münzen, drei Tage«, sagte Orpheus, während er das Buch entgegennahm. »Und nun verschwinde, bevor ich es mir anders überlege.« Jacopo zog den Kopf ein, doch im nächsten Moment erinnerte er sich daran, wessen Enkel er war. »Wie redest du mit mir, Doppelauge?« schrie er mit schriller Stimme und trat Orpheus so fest auf den Fuß, dass er aufschrie. Die Soldaten, die frierend unter den Bäumen hockten, lachten höhnisch und Jacopo schritt davon wie ein geschrumpftes Abbild des Natternkopfes. Orpheus spürte, wie ihm das Blut in den Kopf schoss. »Was für ein Leibwächter bist du?« fuhr er Oz an. »Kannst du mich nicht einmal vor einem Sechsjährigen beschützen?« Dann machte er sich humpelnd auf zu seinem Zelt. Oz hatte eine Öllampe angezündet und ein Bärenfell auf den kalten Waldboden gelegt, aber Orpheus vermisste sein Haus, sobald er sich durch den engen Eingang schob. »Alles nur Mortimer und seiner dummen Räuberspiele wegen«, schimpfte er, während er sich schlecht gelaunt auf das Fell hockte. »In die Hölle werde ich ihn schreiben und Staubfinger gleich mit ihm. Die zwei scheinen neuerdings ja eh unzertrennlich zu sein nach dem, was man so hört. Und sollte es in dieser Welt keine Hölle geben, nun, dann schreibst du sie eben dazu, Orpheus. An der Art Feuer wird nicht einmal Staubfinger gefallen finden.« Schreiben. Begierig schlug er das Buch auf, das er dem geldgierigen kleinen Teufel abgehandelt hatte. Bären, Kobolde, Feen. Der Kleine hatte recht, es waren Geschichten für Kinder. Es würde nicht leicht sein, daraus etwas Verlockendes für den Natternkopf herzulesen, und bestimmt würde der bald nach ihm rufen lassen. Wer sonst sollte ihm die schlaflose Nacht vertreiben? Da, noch mehr Kobolde! Der Alte schien eine Schwäche für sie zu haben. Eine reichlich sentimentale Geschichte über eine verliebte Glasfrau, eine Nymphe, die sich in einen Prinzen vernarrte, Teufel, das interessierte doch vermutlich nicht einmal Jacopo. War wenigstens einmal die Rede von einem Räuber? Oder krächzte zumindest irgendwo ein Eichelhäher? Ja, das wäre es, in das Zelt des Natternkopfes zu treten und ihm mit ein paar Worten den Feind herbeizulesen, den er nun schon so lange vergebens jagte. Aber stattdessen Spechte, Nachtigallen, sogar ein sprechender Spatz. Aber kein Herr. Verflucht. Dreimal verflucht. Hoffentlich waren die drei Silbermünzen gut angelegt. Nasenkneifer. Das hörte sich zumindest nach einem Geschöpf an, mit dem er sich an dem Jungen rächen konnte. Aber Moment mal. Dort, wo der Wald am schwärzesten war? Orpheus formte lautlos die Worte mit den Lippen. Und nicht einmal die Kobolde nach Pilzen zu suchen wagten.
»Dieses Lager ist wirklich kein angenehmer Aufenthaltsort, Meister!«
Eisenglanz stand plötzlich neben ihm. Er machte ein ziemlich finsteres Gesicht.
»Was denkt ihr, wie lange wir auf Reisen sein werden?«
Der Glasmann färbte sich von Tag zu Tag grauer. Vielleicht fehlten ihm die Streitereien mit seinem Verräterbruder. Vielleicht lag es aber auch daran, dass er unentwegt Asseln und Maden fing und sie mit sichtlichem Genuss verspeiste.
»Stör mich nicht«, fuhr Orpheus ihn an. »Siehst du nicht, dass ich lese? Und was ist das schon wieder für ein Bein, das da an deiner Jacke klebt? Habe ich dir nicht verboten, Insekten zu essen? Willst du, dass ich dich in den Wald zu deinen wilden Artgenossen jage?«
»Nein, nein, wirklich nicht. Es kommt kein Wort mehr über meine Lippen, euer Gnaden, und kein Insekt.«
Eisenglanz verbeugte sich gleich dreimal hintereinander. Ach, Orpheus liebte seine Unterwürfigkeit.
»Nur eine Frage noch. Ist das das Buch, das euch gestohlen wurde?«
»Nein, das ist leider nur sein kleiner Bruder«, antwortete Orpheus, ohne aufzusehen. »Und jetzt sei still!«
Und nicht einmal die Kobolde nach Pilzen zu suchen wagten, las er weiter, hauste der schwärzeste aller Schatten, der namenloseste aller Schrecken. Nachtmare nannte man seinesgleichen, aber einst hatte er einen Menschennamen getragen, denn Nachtmare sind Menschenseelen, denen die weißen Frauen die Bosheit nicht von den Herzen waschen konnten, weshalb sie sie zurückschicken. Orpheus hob den Kopf.
»Sieh an, sieh an! Was für eine finstere Geschichte«, murmelte er. »Was hat der Alte sich denn dabei gedacht? Hatte der kleine Satansbraten ihn vielleicht so sehr geärgert, dass er ihm ein ganz besonderes Gute-Nacht-Lied singen wollte? Das klingt fast so, als könnte es Jakobus Großvater auch gefallen. Ja.